Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Cavouras und Anselm Neft.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Lachsbrunch-Folge. Heute mal wieder mit einem Gast. Hallo Daniel Mellem.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Hallo Anselm.
Hallo ihr beiden.
Ich stelle ganz kurz unseren Gast vor, bevor dann Anselm das Buch, das unser Gast mitgebracht hat, vorstellt. Daniel Mellem ist promovierter Physiker und hat dann aber am Deutschen Literaturinstitut Leipzig Schreiben studiert, wie man das ja so sagen kann, und hat schon zwei Romane veröffentlicht. Einmal die Erfindung des Countdowns, wofür er auch Preise bekommen hat, den Retzhoff-Preis für junge Literatur und den Hamburger Literaturpreis. Und nun erschien jetzt gerade frisch im Monat, also diesen Monat, sein zweiter Roman Einstein im Bade bei Kain und Aber, der jetzt auch schon super angenommen worden ist. Beim Spiegel wurde der auch schon ausführlich besprochen. Und was bei dir interessant ist, dass sich die Romane auch immer eigentlich um die Physik kreisen. Also jetzt ist quasi aus der Sicht eines Hoteldirektors ein Streit über von Einstein und Philipp Lennart. Was war bei dir so, also als erstes da, das Schreiben oder die Physik? Und warum kombinierst du beides so gern?
Also die Physik war als erstes da, das habe ich ja auch studiert. Mhm. Und das Schreiben kam dann aber sehr schnell. Also ich habe schon Anfang des Studiums angefangen zu schreiben. Und habe da viele kleine Texte geschrieben und das war auch so ein bisschen Ausgleich zum Studium, weil ich da eben ein bisschen freier bin, Sachen mir ausdenken kann, erfinden kann, spielen kann. Und das ist in der Physik ein bisschen schwieriger, da muss man sich recht streng an die Regeln halten.
Ich habe mir da was ausgedacht.
Ja, nee, das geht da leider nicht. Und das lief dann immer so parallel, aber ich habe dann so gemerkt, dass das Schreiben ein Ticken größere Leidenschaft ist als die Physik. Mhm. Und deshalb mich dann damals nach der Doktorarbeit, da war so nochmal so eine Zäsur, wo ich mir überlegen konnte, was möchte ich jetzt als nächstes machen? Und ich dachte, eigentlich schreiben.
Ach, spannend, okay.
Und dann habe ich mich am Literaturinstitut in Leipzig beworben. Und genau, es lag dann nahe, auch über Physik zu schreiben, weil das natürlich auch Themen sind, die ich spannend finde, ja.
Und du arbeitest auch noch als Physiker quasi noch parallel, oder?
Ich habe einen Brotjob, aber das hat nichts mehr wirklich mit Physik zu tun. Okay. Also es ist Medizintechnikunternehmen und da mache ich Datenanalyse.
Und du hast jetzt aber trotzdem ein Buch mitgebracht, das gar nichts mit Physik zu tun hat, und zwar Giovannis Zimmer von James Baldwin.
Ja, das ist bei DTV jetzt in unserer Ausgabe zumindest erschienen, ne? Das ist natürlich ursprünglich, glaube ich, bei Daily Press in New York erschienen, 1956. Wir haben hier eine deutsche Version, übersetzt von Miriam Mandelko, und das Buch hat so 200 Seiten oder so. Das ist also eher eine Novelle, zwischen Novelle und Roman irgendwie. Und es erzählt von David, das ist der Ich-Erzähler, ein aus New York stammender Amerikaner, der so als junger Mann sich verlobt hat mit einer Frau namens Hella. Beide sind nach Europa. Sie macht dann so eine Tour durch Spanien, er durch Frankreich, er sitzt in Paris. Und ja, beide wollen sich nochmal so ein bisschen über ihre Gefühle klar werden, bevor sie sich das Ja-Wort geben oder vielleicht doch wieder so allein weitermachen. Das wirkt alles so, ja, für die 50er Jahre USA recht modern, wie die miteinander umgehen. Und dieser David ist dem Alkohol sehr zugeneigt. Die Mutter ist schon länger tot. Der Vater ist selber auch so ein bisschen, ja, Trinker, Schwerenöter, aber ganz freundlicher Typ, aber versucht so ein Kumpelverhältnis zu seinem Sohn zu haben. Der Sohn ist aber eher ausweichend. Und der Sohn treibt sich dann in Paris, man muss es so sagen, ja, so ein bisschen in der Halbwelt der dortigen schwulen Szene herum. Und weil ihm das Geld ausgeht, aber er seinen Vater nicht fragen will, fragt er dann so einen Gönner namens Jack. Das ist ein älterer homosexueller Mann, der eigentlich darauf hofft, dass David irgendwie sich auf eine Affäre einlässt. Aber David zeigt ihm, er will nur Geld. Sie gehen dann zusammen in eine Bar, die wird betrieben von einem anderen älteren Homosexuellen, Guillaume mit Namen. Und in dieser Bar arbeitet ein junger Italiener namens Giovanni. Giovannis Zimmer heißt ja das Buch. Und Giovannis Zimmer lernen wir auch kennen, denn Giovanni und David verlieben sich sehr schnell ineinander. Ob das Wort lieben das Richtige ist, können wir dann ja noch besprechen. Aber das ist die Ausgangsbasis, dass nämlich Hella dann sozusagen in Spanien so langsam sich zur Rückreise nach Paris bereit macht und sagt, ja, also wie sieht's aus mit Hochzeit? Und David halt sich leidenschaftlich entflammt fühlt für den spannenden, wilden, auch sehr leidenschaftlichen Italiener, den er am Anfang wie so einen Löwen beschreibt, der da hinter der Bar steht. Das ist die konfliktreiche Ausgangslage. Man muss vielleicht noch als letztes erwähnen, dass David ein weißer Amerikaner ist, aus der Mittel- bis Oberschicht, habe ich das Gefühl. Das können wir aber auch noch besprechen. James Baldwin wiederum ist ein schwarzer Amerikaner gewesen. Und wenn das auch heute jetzt nicht so was Besonderes zu sein scheint, dass ein Schwarzer aus der Sicht eines Weißen schreibt, so war das damals, als die Jim Crow-Gesetze, glaube ich, noch galten, doch schon ein bisschen was anderes. Und dann, dass auch ein homosexueller Schwarzer über einen homosexuellen Weißen schreibt, das war, glaube ich, noch mal wilder. Und deswegen hat der ursprüngliche Verlag, der das erste Buch von Baldwin gemacht hat, auch gesagt, nee, das können wir nicht machen. Und die Agentur hat ihm geraten, verbrenn das Manuskript. Aber es hat er natürlich nicht getan, zum Glück. Ja, Daniel, wie bist du auf dieses Buch gekommen? Man kann ja, wenn man hier sozusagen zu Gast ist, unter Hunderttausenden von Büchern auswählen. Du hast dich für dieses entschieden. Was ist der Grund?
Das ist ein Buch, das ich in Leipzig gelesen habe. Am Literaturinstitut hat man natürlich viele Bücher gelesen. Aber das ist so eins, das ich immer in Erinnerung behalten habe.
Wurde dir das vorgeschlagen oder bist du da?
Wir haben so eine Literaturliste damals bekommen. Ja. Und da war Giovanni Zimmer drauf, da war auch Sandor Marei, Die Glut war da drauf oder von Brigitte Kronauer war da was drauf.
Mhm. Ja, alles tolle Titel so, ja.
Kafka, das Schloss, ja. Das war so ein bisschen längere Sachen. Genau, aber das ist das, was am meisten nachhalt. Mhm. Ist natürlich ein sehr trauriger, melancholischer Text auch und dafür habe ich eine Schwäche, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich finde auch diesen Protagonisten, diesen Ich-Erzähler sehr spannend, weil das ist ja, wir kommen da sicherlich noch drauf, das ist ja alles andere als ein Sympathieträger.
Ja.
Der lügt, betrügt, ist verächtlich, nutzt andere aus und trotzdem folgt man denen, also ich zumindest durch den Text. Und man sieht auch ein Stück weit die Umstände, in denen der gefangen ist wiederum. Und ja, jetzt habe ich es mal zum Anlass genommen, dass nach 10 Jahren, ich glaube vor 10 Jahren habe ich es gelesen, mal wieder in die Hand zu nehmen und neu zu lesen, neue Sachen zu entdecken, die ich beim ersten Mal lesen vielleicht nicht gesehen habe. Und ja, finde es schön, mit euch da heute drüber zu sprechen.
Wie war das für dich, das jetzt ein zweites Mal zu lesen? Also was für neue Erkenntnisse hattest? Oder auch Frage auch davor dazu, warum hat dich das vor 10 Jahren so bewegt?
Ich glaube, das ist vor allem diese Melancholie gewesen, also das Gefühl beim Lesen. Weniger jetzt ein inhaltlicher Blick, sondern wirklich diese Liebesgeschichte und diese Unmöglichkeit, das jetzt gerade zu rücken, was da schiefgelaufen ist. Jetzt beim zweiten Mal fand ich auch die soziologische Perspektive auf den Text sehr spannend. Das habe ich damals nicht so gesehen, das sehe ich jetzt heute deutlich mehr. Ja.
Wie hast du den Text empfunden? Du hast es das erste Mal gelesen, gell?
Ja, ich muss sagen, James Baldwin wurde mir schon oft empfohlen. Ich habe auch immer gedacht, oh, das klingt alles spannend. Hier auch allein so ein Titel wie Von dieser Welt ist schon total ansprechend, finde ich. Habe aber nie was von ihm gelesen. Und bin dir sehr dankbar, dass ich jetzt dadurch mal einen kleinen Tritt in den Hintern bekommen habe, endlich mal was von Baldwin zu lesen. Und anfangs, so bei den ersten paar Seiten, dachte ich, boah, das war ein bisschen pathetisch geschrieben, so ein bisschen schwülstig. Aber dann hat mich der Text sehr schnell am Wickel gehabt und hat mir dann immer besser gefallen und ich finde vieles an dem Buch großartig. Also es war eine richtig tolle Leseerfahrung, wenn auch eine eher deprimierende. Also ich würde nicht nur sagen, dass es melancholisch ist. Es ist, also Melancholie ist ja auch noch so ein Gefühl, in dem man sich ganz gerne aufhalten kann. Mhm. Ich finde, das ist schon noch abgründiger, weil, wie du sagst, der Ich-Erzähler, ja, ich würde sagen, voller Selbsthass steckt. Und deswegen seiner Liebe zu jemand gar nicht nachgehen kann. Und das ist das Spannende für mich an dem Text, weil ich würde jetzt sagen, die Probleme homosexueller Menschen in einer Gesellschaft, in der Homosexualität nicht anerkannt ist, finde ich jetzt für mich selber, der ich nicht homosexuell bin, so halb interessant, und würde sagen, ja, habe ich schon einiges drüber gelesen, gehört, ist ein wichtiges Thema, kenne ich aus Filmen, ne, und so. Brauche ich jetzt aber nicht unbedingt noch ein Buch zu. Aber hier kommt ja noch hinzu etwas von einer noch größeren Allgemeingültigkeit, nämlich das Problem, sich auf andere Menschen einzulassen, zu lieben, wenn man sich selbst nicht lieben kann. Und das hängt aber miteinander zusammen, weil er kann sich selbst nicht lieben, weil er sich als homosexuellen Menschen nicht lieben kann. Mhm. Und so einfach dieser Gedanke ist, so neu war er mir dann irgendwie doch, dass ich da so als Heterozismann sagen musste, ach du Scheiße, ja, das ist ja eigentlich noch viel übler. Es ist ja nicht nur die Gesellschaft, sondern klar prägt die Gesellschaft dich ja auch so, dass du selber es ablehnst. Und dann kommt eben noch, und das macht das Buch noch geiler, die soziologische Perspektive dazu, die du erwähnt hast, Daniel. Nämlich, dass es dabei auch nicht nur um oder gar nicht mal so sehr um so ein ja religiöses Bild geht, ein guter Mann steht nicht auf Männer, oder auch nicht nur um ein gesellschaftliches Bild nach dem Motto, pfui, das gehört sich nicht, sondern es ist ökonomisch geprägt, weil der gesellschaftliche Abstieg und der wirtschaftliche Abstieg vorausgezeichnet ist. Und dieser David kommt eigentlich aus ganz guten Verhältnissen, der Giovanni hingegen nicht. Der Giovanni ist aber bereit, alles aufs Spiel zu setzen, auch die Familienbande zu zerstören, um das zu leben, was er wirklich ist, und zu sich selber zu stehen in seiner Leidenschaft. Und David ist dazu nicht bereit und begegnet diesem Konflikt nicht mit Bewusstsein und Reflexion, sondern nur mit Verächtlichmachung nach außen, wo aber auch ganz viel Verächtlichmachung gegenüber sich selber drin steckt. Und das ist tragisch, das ist unangenehm, das ist zermürbend. Es ist ein hartes Buch, finde ich. Ja. Wie ging's dir, Nefeli?
Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gelesen. Ich habe auch zuvor noch nichts von Giovannis Zimmer gelesen. Und ich bin dir total dankbar, dass du dieses Buch mitgebracht hast. Ich wusste gar nicht, worum es geht. Also mir war das nur ein Begriff. Und ich war auch, also das hat mich tief berührt, weil es auch ein wahnsinnig einsamer Text ist. Also die Figuren sind irgendwie wahnsinnig.
Alle eigentlich.
Alle,
ne?
Einsam.
Wahnsinn, ja.
Und mir war auch die Figur der Hella, also die war wie so ein leuchtender kleiner Ball irgendwie im Text, weil die so ganz pur ist und so eine wahnsinnig starke Frauenfigur auch für diese Zeit ist. Was ich total toll finde, dass James Baldwin als schwarzer Mann in dieser Zeit so eine wahnsinnig vorschreitende weiße junge Frau erzählt. Das aber nur als Nebenaspekt. Ich finde so dieses Thema Einsamkeit hat mich tief bewegt und auch eben auch dieses Gefühl von, ich kann mir nicht eingestehen, dass ich jemand anderes bin, der ich eigentlich gerne wäre. Ich fand es interessant, also das Buch heißt ja auch Giovannis Zimmer, und es gibt ja im Englischen diesen Begriff von to stay in the closet, wenn es darum geht, dass homosexuelle Menschen homosexuelle Menschen eben in the closet, also im Schrank bleiben und nicht quasi nach außen gehen. Und das ist ja ein bisschen Giovannis Zimmer. Also so alles, was in diesem Zimmer passiert, ist quasi in der Schranktür, in der die Homosexualität ausgelebt werden kann.
Die Fensterscheiben sind weiß angestrichen, ne?
Ja,
also
ja.
Das ist ja quasi gar kein Blick nach außen und kein Blick hinein, den
richtig,
man da hat. Ja.
Richtig. Und das fand ich dann auch, also ich weiß nicht, von wann dieser Ausspruch ist, to stay in the closet, aber ich musste daran immer wieder dran denken, an dieses Gefühl von du verschließt deine Türen, du bleibst im Schrank und du willst von niemandem sichtbar sein und du willst dich aber auch selber vielleicht nicht sehen. Das ist schlimm. Also schlimm, ja, schlimm, schlimm, schlimm. Also auch ein sehr tragischer Text und eine tragische Liebesgeschichte.
Ich würde auch sagen, dass eigentlich alle Figuren da eine tragische Geschichte haben. Ich würde das auch für Hella sagen. Sie geht ja nach Spanien und wir wissen gar nicht genau, was macht sie in Spanien, und sie war für mich jetzt beim zweiten Mal lesen eine Figur, über die ich viel mehr nachgedacht habe als beim ersten Mal lesen. Und in gewisser Weise ist sie, glaube ich, fast so eine Spiegelfigur zu dem Erzähler, zu David, weil sie auch auf dieser Identitätssuche ist und am Ende aber nicht fündig wird. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da eine Unwucht in dieser Liebesbeziehung war, sondern ich glaube, das war vorher schon von beiden recht halbherzig gelebt. Und beide stürzen sich jetzt aber, nachdem sie sich nicht nehmen können, wie sie sind, du hast von Selbsthass gesprochen, versuchen sie sich jetzt hineinzustürzen in diese heteronormative, konventionelle Liebesbeziehung. Ich glaube, Hella spricht auch davon, als sie kann sich nur als Frau fühlen, wenn sie einen Mann hat und Kinder hat. Nur dann ist sie Frau.
Ja.
Und in gewisser Weise ist das tragisch, weil das natürlich scheitern muss, weil das natürlich auch nicht ihr Lebensmodell ist, nach dem sie eigentlich sucht.
Das ist ein ganz interessanter Aspekt, weil sie sagt, so an ein, zwei Stellen sowas, bitte mach mich zur Frau oder hilf mir dabei, eine Frau zu sein, so als ob sie nicht Frau sein kann ohne einen Mann, der sie heiratet und Kinder zeugt mit ihr, ne? Und damit scheint sie sich aus meiner Sicht irgendwie klein zu machen, aber das ist an Betracht der damaligen Verhältnisse vermutlich einfach eine realistische Perspektive. Was hat sie sonst für Möglichkeiten außerhalb dieser Box? Klar haben das manche Frauen geschafft, aber die brauchten dafür sehr viel Ressourcen, um dann irgendwie was anderes zu machen. Oder du gehst ins Kloster oder was weiß ich, ne? Da kannst du dann auch ein anderes Leben leben, aber das ist halt wieder ganz andere Einschränkungen.
Und gleichzeitig geht sie aber auch einen Schritt weiter, weil sie eben auch sagt, es ist schwer, eine Frau zu sein. Also sie reflektiert das auch gleichzeitig und sagt ja dann auch irgendwie, als sie dann zurückkehrt, ich will jetzt ganz viel lesen und ich will mich fortbilden, ja, und ich will die Welt entdecken und ich werde dir dann von meiner Welt was erzählen und du wirst dir das anhören müssen. Also sie hat da auch so ein bisschen so einen Trotz in dieser Rolle, den ich wahnsinnig spannend finde. Also ich fand Hella auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche Figur.
Es war auch diejenige, die mir am sympathischsten war, weil sie am wenigsten berechnend und aggressiv, bösartig oder selbstzerstörerisch zu sein scheint. Ne? Ja. Die anderen Männer haben alle irgendwo was, wo man denkt, puh, du machst es dir oder anderen aber auch nicht gerade leicht.
Sie ist aufrichtig. Ja. Sie ist aufrichtig, weil sie sagt ja, David, okay, ich kann jetzt diese Liebesbeziehung erstmal nicht eingehen und deswegen gehe ich nach Spanien. Mhm. Und diese Aufrichtigkeit ist das, was David fehlt. Sowohl gegenüber Giovanni als auch gegenüber ihr dann.
Ja. Und ich glaube, was ich an dem Text so stark finde, ist, dass es richtig individuelle Charaktere sind, die auf mich wie Menschen wirken, die es gegeben haben kann oder die es gibt. Und gleichzeitig ist der Text auch eine in diesen real wirkenden Figuren angelegte, massive, finstere Bestandsaufnahme so des, ich sag mal, weißen Amerika, dieser White Anglo-Saxon Protestants, die WASP-Leute, die prüde sind, zugeknöpft, bigott, heuchlerisch, pseudoreligiös, sehr am Ökonomischen interessiert, sehr stark Hierarchien aufbauen und davon ist David ja total geprägt, wie man im Stück merkt. Und genau diese Leute gibt es ja heute auch noch so stark in den USA oder auch in einer gewissen Form in Europa und in anderen weißen Gesellschaften. Ich weiß jetzt nicht, wie das in afrikanischen Gesellschaften ist. Ich bin da jetzt gar nicht so positiv, dass ich sage, ja, da können Menschen sich so leben, wie ausleben, wie sie sind oder so. Da wäre ich mal vorsichtig. Aber sagen wir mal, dieses Ideal des weißen Amerikas, irgendwie so tugendhaft, straight man, straight woman, kleine Familie und alles, was abweicht und subversiv ist, die Linken, die Bombenleger, die Schwarzen, die Homosexuellen, das ist alles Kommunistenpack.
So. Es gibt da eine schöne Szene, da geht er zur American Express.
Ja. Ja.
Und sieht die Amis da stehen.
Genau, ne? Sieht die Amis da stehen. Er möchte Geld eigentlich abholen, das er von seinem Vater regelmäßig zugeschickt bekommt. Du hattest ja vorhin auch schon gesagt, er kommt aus besseren Verhältnissen. Deswegen kann er sich das da auch leisten, da rumzudümpeln.
Ja, aber wohnen die. Und da weiß man schon, okay, wird nicht so billig sein.
Und diese ganzen Menschen, die da hinkommen zum American Express, sind natürlich Amerikaner, Amerikanerinnen. Und er sieht diese Leute zum ersten Mal wie von außen und eben nicht als Individuen, sondern er sagt dann, glaube ich, die haben alle im gleichen Warenhaus eingekauft.
Genau.
Die und tragen dann sagt am Ende die gleichen Klamotten und die Männer riechen nach Seife. Also da steckt diese Prüderie auch sehr, sehr stark drin. Und die Frauen wirken im Grunde als asexuelle Wesen, so selbst wie die angezogen
selbst
sind.
Selbst Großmütter sehen so aus, als ob sie nie in ihrem Leben Sex gehabt hätten.
Ja, genau.
Diese American Innocence, also so diese Unschuld, die nach außen gelebt wird. Hauptsache sie ist, also man sieht nicht, was in den Häusern eigentlich auch ein bisschen
passiert.
Ja, diesen
Begriff kannte ich gar nicht. Der kommt ja im Nachwort
von Sascha Marianne
sehr, ganz tolles Nachwort von Sascha Marianne Salzmann, Mariana. Salzmann und oder Saltzman. Und da kommt das vor. Wisst ihr, was es mit diesem American Innocence auf sich hat? Was das sein soll?
Ich glaube einfach so dieses nach außen gelebte, man hat keine Lasten und man hat keine
Man ist kein Körper, der scheißt und fickt. Ne?
Ja, im Grunde schon. So, ne? Also genau das, also kein Kontrollverlust.
So unkörperlich, Giovanni benennt es auch. Ja. Also Giovanni sagt auch einmal, du willst mit Hella Kinder haben und sie denkt wahrscheinlich, er weiß jetzt nicht, so sagt er es, was die amerikanische Mythologie ist, aber dass die aus dem Kühlschrank kommen oder aus Kohlköpfen.
Ja.
Ne? Und das zeigt ja auch, dass da sozusagen diese ganze Prüderie und dieses, okay, was eigentlich passiert, das verdecken wir.
Das ist eine Körperfeindlichkeit.
Genau, ist eine Körperfeindlichkeit. Und Giovanni referiert auch nochmal auf diese Seife. Er sagt auch, okay, du willst dich eigentlich mit dieser Seife waschen, nach der die Leute da riechen.
Damit du nicht nach dir selber riechen musst.
Ja, genau.
Ja. Ja, und das ist ja dann eben, also ich finde, das setzt so dieser Roman auch in Kontrast. Du hast so dieses eine, diesen Blick auf dieses vermeintlich unschuldige Amerika oder dieses Bild, wie die Menschen zu sein haben. Und dann hast du halt das, was im Zimmer passiert, was ja auch, also diese Körperlichkeit wird ja total hautnah beschrieben, auch toll beschrieben, finde ich. Und aber auch diese Zerrissenheit. Also er beschreibt das ja auch als, er möchte das eigentlich auf gar keinen Fall. Er möchte Giovanni sich auf gar keinen Fall körperlich nähern. Das wäre das Schlimmste, was ihm jetzt eigentlich passieren würde. Und gleichzeitig muss er das aber tun.
Ja, dieses Zimmer ist ja auch ein schönes Gegenmodell, ne? Also es ist ja nicht nur sozusagen, so wie du es gut beschrieben hast, mit dir dieses Closet, sondern es ist ja auch total versifft, ne?
Ja.
Also da ist irgendwie ein Weinfleck, der klebt und eine Kartoffel, die ist vergammelt und man will da eigentlich gar nicht in dieses Zimmer rein, aber er muss sozusagen in diese, in Anführungsstrichen, schmutzige Welt, um so sein zu können, wie er eben ist.
Und das ist natürlich auch hart, dass er sich mit seinen Ressourcen eigentlich ausnutzen, also dass er dann wiederum Giovanni so ausnutzt und bei ihm lebt, also er zieht ja dann auch quasi in dieses Zimmer ein. Giovanni romantisiert das schon fast dann, also mit ihm gemeinsam diese Armut, die er ja ehrlich auslebt, während David ja diese Armut ja nicht wirklich ehrlich auslebt. Er kann sich ja theoretisch Geld schicken lassen und ich finde das total spannend, also so wie er sich in dieses armutsgemachte Nest einfach hineinbegibt, einfach damit er endlich mal so sein kann, wie er ist.
Was auch so eine tragische Sache ist, dass Giovanni dieses Zimmer ja ständig renovieren möchte. Also man stellt sich das winzig klein vor und man denkt so, okay, was ist eigentlich dieses Projekt? Was will der da jetzt eigentlich verändern in diesem Zimmer? Aber offensichtlich scheint er sich da große Mühe zu machen, will da das neu tapezieren und es soll alles neu gestaltet werden. Aber dieses Projekt kommt nie zum Abschluss. Oder eigentlich fängt es gar nicht richtig an. Also man hört immer nur, okay, Tapete wird abgekratzt, aber es wird keine neue draufgeklebt.
Ich lese mal eine Stelle vor, wo...
Ich möchte kurz noch was sagen,
ja,
zu dem,
gerne.
Da kann er so sein, wie er ist. Ich weiß gar nicht, ob das die richtige Beschreibung ist, weil ich nicht weiß, ob David so ist, dass er in diesem Zimmer mit Giovanni lebt, sondern er hat einfach eine sexuelle Leidenschaft, die sich auch auf Männer und jetzt vor allen Dingen auf Giovanni richtet, aber er ist nicht derjenige, der in so einem Zimmer wohnen würde. Das ist ja gerade die Zerrissenheit. Und ich glaube, Baldwin selber hat mal gesagt, ich bin nicht schwul, ich tue schwule Dinge, gegenüber so einem Gay-Rights-Aktivisten, der da ein bisschen verstört war, weil er wollte sagen, das Schwulsein so stark machen, was für manche Menschen ja auch ganz wichtig ist, sagen, ich bin schwul. Und dann hätte wohl Baldwin gesagt so, das ist für mich keine Wesensdefinition, sondern das ist etwas, wie ich Sexualität lebe. So, ne? So ein bisschen vielleicht wie ich bin Veganer oder ich ernähre mich vegan.
Ja.
Das kann man so oder so sehen, das kann ja jeder für sich selber definieren. Aber ich würde sagen, David ist nicht derjenige unbedingt, ne, sondern er ist viel aus vielen Sachen zusammengesetzt und die kommen ja in so einen Widerstreit, der sich dann teilweise auf jeder Seite dutzendfach wiederfindet und man denkt, meine Fresse,
ja. Er kommt
zerrissen.
Ja auch zum ersten Mal in Zweifel, als er da diese Rolle der Hausfrau in Anführungsstrichen einnehmen soll.
Ja.
Das ist ja das, wo er eigentlich denkt, okay, ich möchte nicht in diesem Zimmer sein, weil das ein Lebensmodell
ist.
Genau, es ist unmännlich. Es ist ein Lebensmodell, das ich nicht leben möchte. Und das hat erstmal gar nichts zwingend mit dieser homosexuellen Liebe zu tun.
Ja, das stimmt schon. Es stimmt, er ist nicht die Person, die er eigentlich ist in dem Zimmer, aber er hat einfach Probleme, sich selbst auszuleben.
Ja.
Aber er hat auch das einfach auch noch nie gelernt. Es gibt schon relativ früh, also ich finde das, wieso den Aufbau vom Roman sehr, sehr spannend und auch sehr klar, weil es auch sehr früh von der ersten homoerotischen Liebschaft auch erzählt wird.
Ah ja, mit
wird.
Diesem Joey,
Joey,
ne?
Genau, das kommt sehr früh, ich glaube, das kommt schon auf Seite 10 oder so, sehr, sehr früh. Und was auch früh erzählt wird, ist so die Kommunikation, die er mit seinem Vater pflegt und dass er irgendwann schnell gemerkt hat, dass er mit seinem Vater einfach keine tiefer gehenden Gespräche führen muss und seinem Vater einfach immer das Gefühl geben muss, dass er ihn bestätigt und dann ist alles okay. Also was ja auch damit gar nichts zu tun hat, wer er eigentlich wirklich ist.
Genau.
Also er sucht
eine
gar
Rolle
nicht
spielen.
Den Austausch. Er spielt, genau, er spielt eine Rolle, er spielt den Sohn. Und ich habe das Gefühl, da stehen immer so diese Pflichten, die Pflichten als Sohn, die Pflichten als Mann, die Pflichten irgendwie als...
Ja, alles wie so ein riesiges Rollenspiel,
genau.
Um in der Hierarchie zumindest nicht abzurutschen oder vielleicht sogar aufzusteigen.
Ja.
Ne? Also alles von diesem Ökonomischen aber auch durchsetzt, wobei der Roman das so ganz subtil rüberbringt, finde ich, ne?
Und gerade in Giovannis Zimmer gibt's kein Regelwerk.
Ja.
Also da.
Und ist nicht dieses, ne?
Nee, nicht dieses. Und das ist ja quasi in der Klassenstufe, ist das ja das Unterste.
Ja.
Also das ist ein italienischer, armer Mann, der gerade eingewandert ist, kein Geld ist. Jede Nacht ist es irgendwie, gibt's in den Bars und so. Also das ist schon einfach die unterste Schicht irgendwie, die man da in Paris da finden kann. Und weil es kein weiter unten gibt, ist es, glaube ich, da das erste Mal, wo er sich vielleicht entspannen kann.
Ja, und es zieht ihn dahin und stößt ihn ab.
Ja.
Ne? Es gibt vielleicht schon noch eine Schicht weiter unten, Obdachlose werden dann nochmal weiter unten, aber das kommt das ja stimmt. auch irgendwo mal vor. Dass
der einzig schwarze Mann, der in dem Roman vorkommt, ein schwarzer Obdachloser ist. Also das kommt einmal auch vor. Das ist mir beim Lesen nicht aufgefallen.
Ach, an der Szene da in so
genau.
einem Zelt.
Das ist mir jetzt auch nicht aufgefallen.
Das hatte ich dann irgendwann, ich glaube, im Nachwort wird das, also ja, in diesem Nachwort stimmt. wird das einmal beschrieben, wo ich dachte, verdammt, das ist ja gut beobachtet. Mir ist es nämlich nicht aufgefallen, aber das ist dann ja eigentlich auch total der gewollte Kniff, dass die einzige Person, die schwarz ist in dem Roman, ist ein Obdachloser ist.
Du wolltest gerade was vorlesen, aber ja. darf ich euch trotzdem vorher noch eine
Natürlich.
Frage stellen, wo wir gerade bei dem schwarzen Obdachlosen sind. Habt ihr euch David, den Ich-Erzähler, weiß oder schwarz vorgestellt?
Weiß.
Weiß.
Weiß, aber das liegt auch daran, dass der Roman schon so geframed, also für mich ja. so geframed war, dass James Baldwin hier über einen weißen Protagonisten geschrieben hat. Und ich finde, es ist aber auch sehr schnell plausibel aus dem, wie der Text erzählt ist, eben weil er aus dieser Schicht kommt, die du so beschrieben hast. Mhm. Ne?
Ja, mir ist das leider nicht geglückt. Ne? Ich wusste das ja auch, genau wie ihr, aber ich hatte diese Ausgabe, wo vorne James Baldwin abgebildet ist als Schwarzer. Und dann kommt diese Ich-Stimme und ich tappe in diese Falle, die ich anderen vorwerfen würde, dass ich den Autor mir irgendwie als Ich-Erzähler da vorstelle. Und ich hatte große Probleme, den weiß zu färben.
Ah,
obwohl
okay.
das natürlich von der Figurenzeichnung plausibel ist, genau wie du sagst, Daniel. Ne? Aber das hat mich ein bisschen genervt, dass ich das nicht hinbekommen habe. So. Ich hätte mir den gern weiß vorgestellt. Bei allen anderen Figuren ging's.
Ja.
Aber den habe ich immer da als Schwarzen rumhopsen sehen. Dachte, Mann, ihr habt's geschafft. Okay.
Ich habe ihn mir ein bisschen wie so eine ältere Version von die Hauptfigur von der Fänger im Roggen vorgestellt. Ich musste sehr oft an der Fänger im Roggen irgendwie denken, weil der ja auch sowas Unehrliches so ein bisschen hat oder sowas
Phony.
Ja, ja, eben nicht phony. Yeah. Also sowas Trotziges, ich weiß
trotzig,
nicht, trotzig.
Ja.
Und da musste ich irgendwie manchmal an ihn denken.
Das ist eine zweite Phase quasi.
Ja, so ein bisschen. Also kann man nicht vergleichen, aber.
Wenn ich mir David Weiss vorgestellt habe, dann so wie Matt Damon in dem Film Der talentierte Mr. Ripley.
Auch schön, ja.
Ah ja, das finde ich einen guten
Vergleich. Das hat manchmal geklappt.
Ja.
Aber dann ist es wieder der Baldwin geworden. Und ich dachte, warum ist mein Gehirn so? Ne, weil, ja, das irgendwie ein bisschen was verändert an der Lektüre. Aber gut.
In einem Interview hat James Baldwin auf jeden Fall mal gesagt, also da wurde er gefragt, wie das denn sein kann, dass er, oder ob er Probleme hatte, über aus der Sicht eines Weißen zu schreiben als schwarzer Mann. Und dann hat er den Satz gesagt, ich habe sie, also die weißen Menschen, länger beobachtet als sie mich.
Mhm.
Und das fand ich auch sehr, sehr treffend und sehr, sehr wahr. Also wenn wir auch dann über kulturelle Aneignung sprechen, finde ich das irgendwie auch einen wichtigen Aspekt irgendwie aus der Sicht. Ich lese jetzt einmal die Stelle vor, als er das erste Mal Giovannis Zimmer betritt. Er wohnt in einer breiten Straße, eher gediegen als elegant mit robusten Neubauten in einem kleinen Park am Ende. Sein Zimmer lag im Parterre auf der Hinterseite des letzten Hauses. Wir gingen durch den Vorraum am Aufzug vorbei in einen kurzen, dunklen Flur, der zu seinem Zimmer führte. Das Zimmer war klein. Ich erkannte nur die Umrisse von Durcheinander und Unordnung. In der Luft lag der Geruch von Spiritus in seinem Ofen. Giovanni schloss hinter uns ab und im Halbdunkel starrten wir uns an. Bestürzt, erleichtert, schwer atmend. Ich zitterte. Ich dachte, wenn ich nicht sofort die Tür aufmache und von hier verschwinde, bin ich verloren. Aber ich wusste, dass ich die Tür nicht aufmachen konnte. Ich wusste, dass es zu spät war. Bald war es zu spät und ich konnte nur noch stöhnen. Er zog mich an sich, legte sich in meine Arme, als sollte ich ihn tragen, und zog mich langsam auf das Bett hinunter. Während jede Faser in mir Nein schrie, seufzte doch alles zusammen Ja.
Ja. Das ist eine gute Stelle, um Sprache und Tonfall und den Ich-Erzähler kennenzulernen, ne? In seiner Zerrissenheit auch. Was ich noch sagen wollte, und da wollte ich euch fragen auch, wie es euch damit geht, dass ich manche Szenen so wunderbar plastisch finde, dass ich die so ganz klar vor meinem geistigen Auge sehe. Zum Beispiel, als in Guillaumes Bar die da abhängen in so einem, ja, eigentlich in so einem Zweckbündnis von homosexuellen Männern mit sehr unterschiedlichen Interessen, aber und dann Giovanni auftaucht und so wahnsinnig schön wirkt und man mitfiebert mit dem Ich-Erzähler, ob die beiden sich jetzt näher kommen und dann ist das wirklich wie so eine Epiphanie, wie so eine Erscheinung des Göttlichen und man erinnert sich an so eigene Momente, wo man mal so ganz verliebt gewesen ist oder auch erhört worden ist, dieser Rausch von so einer Nacht, ne? Und das ist so toll, dass es alle Bedenken erstmal zur Seite fegt. Man ist als Leser auch dann voll so dabei und sagt, jawohl, go for it. Ne? So, das ist auch super jetzt. Und das habe ich ganz klar vor Augen. Und umso tragischer ist es, wie schnell das dann schon nach eigentlich echt wenigen Stunden wieder anfängt zu bröckeln, weil eben die Stärke des Begehrens und der Leidenschaft gleichzeitig auch die Stärke der Abwehr und des Selbsthasses, der damit zusammenhängt, bedingen. Ne? Und es ist einfach krass.
Ich finde auch, das ist ein sehr szenischer Roman. Bei mir ging das so, dass ich sehr drin war in dieser Szene mit Sue.
Oh ja.
Das finde ich auch eine ganz, ganz schlimme Szene. Das konnte ich fast gar nicht lesen, so schlimm fand ich die.
Wo er sich selbst beweisen will, dass er auch mit Frauen
schläft. Genau, er will sich selbst beweisen, dass er auch mit Frauen schläft und sucht dann eben diese Sue, die ja auch wieder eine tragische Figur ist. Und er sagt auch, dass er eigentlich schon weiß, als er sie anspricht, dass er jetzt hier was sehr Grausames tun wird. Und ich bekomme jetzt schon Gänsehaut wieder, wenn ich da an diese Szene denke, weil das dann auch sehr plastisch beschrieben wird, wie sie dann ihr Zimmer aufsuchen, das jetzt auch nicht sich groß unterscheidet von dem von Giovanni, es ist auch sehr klein und sie versuchen eine Form von Nähe herzustellen auf diesem Sofa, die aber natürlich eigentlich nicht funktioniert und eigentlich ist es auch beiden klar und trotzdem liegt da so eine Hoffnung auch von Sues Seite drin, fand ich schwer zu ertragen, tatsächlich beim Lesen.
Ja, ich auch. Ich fand sowieso, dass so dieses Nähe suchen und Distanz herstellen bei David einfach so interessant ist. Und das kenne ich ja auch von mir, wenn ich unsicher verliebt bin. Das gibt's ja ganz oft, dass man einfach sich irgendwie verknallt, aber irgendwie nicht ganz sicher ist, ob oder sich nicht eingestehen möchte, ob das jetzt was ist oder nicht. Und dann auch so einerseits diese Körperlichkeit sich danach sehnt und dann aber wieder sich so abgestoßen fühlt. Und ich finde so dieses sich abgestoßen fühlen kommt auch immer wieder ganz oft irgendwie drin vor, dass er fast wie so ein Ekel dann auch schon fast vor Giovanni hat oder und dann aber sich wieder danach sehnt. Und ich finde, also es geht ja gar nicht mal nur um Homosexualität, sondern einfach um diese Unsicherheit in der Liebe.
Ja, ich glaube, in Bezug auf Giovanni sagt er auch wirklich buchstäblich an manchen Stellen, ich hasste Giovanni und an anderen Stellen, ich liebte Giovanni. Und diese Unentschlossenheit, die kommt permanent durch, ne?
Ja.
Ja, es ist auch so, dass ich als Leser auch meinen Blick auf Giovanni verändere mit David zusammen. Am Anfang kommt er mir total souverän vor, wie er da hinter der Bar steht. Wirklich so der mächtige Spielherr des Abends. Mhm. Und man denkt, boah, wer mit dem zusammen ist, der wird aufgewertet. Es geht ja auch um Selbstwertgefühl. Und schon wenige Zeit danach mit diesem schäbigen Zimmer ist er dann auch so selber so unsicher und verliert ganz schnell irgendwie an Glamour, weil er eigentlich so bedürftig ist und so sagt, zumindest schildert der Ich-Erzähler das so, ne? Das ist ja auch ein unzuverlässiger Ich-Erzähler. Mhm. Er schildert dann diesen Giovanni als jemand, der auch so klammert und sagt, bitte verlass mich nicht nachher, ne? Was mache ich ohne dich? Ne? Also ob er, dann kehrt sich das so um, dann ist dann nicht mehr David irgendwie der Bewunderer, der jetzt erhört worden ist, sondern er ist derjenige, der sich ganz schnell zurückziehen muss, weil er sonst in so einem Sumpf zu versinken droht. Und das fühlt man ganz stark nach, finde ich.
Und man hat ja eigentlich den Text über das Gefühl, dass Giovanni ganz aufrichtig ist und alles erzählt, während David das nicht tut. Aber ganz so ist es halt auch nicht. Denn man erfährt erst ganz spät, eigentlich erst als David sich von Giovanni trennt, dass Giovanni eben diese Geschichte in Italien hat mit dieser Frau und der Todgeburt.
Ja.
Und das ist natürlich auch was ihn begleitet, was er aber für sich behält.
Ja.
Ja. Ja, und David ist auch nicht nur unehrlich, ne? Also Hella erwähnt das schon. Er kann nur gar nicht erwähnen, was jetzt genau seine Gefühle für sie sind, weil er das selber ja nicht weiß. Also er kann eigentlich könnte immer nur sagen, wofür er sich zu entscheiden gedenkt.
Ja.
Und weil er da aber selber mit sich so überkreuzt ist, kann man ihm noch nicht mal Verlogenheit vorwerfen, finde ich. Sondern einfach nur, dass er die anderen nicht einbezieht in seine Zerrissenheit.
Ja, aber spätestens an der Stelle, wo Hella zurückkommt, wird er verlogen, finde ich. Weil er ja dann eine Geschichte über Giovanni erzählt, die wirklich nicht stimmt.
Das stimmt, ja.
Er erzählt dann ja auch, Giovanni hätte eine Geliebte. Und,
ja, stimmt, da wird's dann richtig.
Er hält sich dann einmal für aufrichtig, als er sagt, ja, in gewisser Weise liebe ich Giovanni.
Ja.
Und es erleichtert ihn, das zu sagen. Und der Satz an sich stimmt, Ja. Aber die Empfängerin versteht ihn natürlich ganz anders und deswegen bleibt es dann eine Lüge irgendwie.
Ja, da,
und gleichzeitig hatte ich aber auch ganz oft das Gefühl, dass so dieses Lügen von ihm ja gar nicht unbedingt gewollt ist, sondern dass er Sätze ausspricht, von denen er einfach hofft, dass sie wahr sind.
Ja.
Also, dass er einfach sich ja noch keinen, egal in welche Richtung, er steht ja so ein bisschen an der Abzweigung. Er könnte jetzt einfach dieses versiffte Leben an Giovannis Seite leben, als Hausmann. Oder er könnte quasi der echte Mann sein an der Seite von Hella, beziehungsweise Hella an seiner Seite, so rum. Und er kann sich aber beide Leben nicht vorstellen. Jo. Und er probiert sich immer so in seiner Vorstellungskraft und beiden Leben irgendwie aus. Und bei beiden drückt der Schuh.
Ja, und würde mir auch so gehen, ne? Also jemand, wer kann es nicht verstehen?
Ja,
ne?
Ja, das, ich verstehe das total.
Ist
halt auch,
das ist also die Auswahl scheint nicht total verlockend.
Nein, und er müsste halt einfach nur sich selber wählen.
Zumal ja noch ein Thema vorkommt, ne? Es geht auch immer wieder um das Thema alternde Schwule, ne?
Ja.
Und um dieses Verlust der körperlichen Schönheit, aber du bleibst bedürftig und begierig.
Ja.
Und das wird dann auch sehr tragisch und unangenehm geschildert, wie diese Älteren dann versuchen, ihre Macht auszunutzen, um die Jungen ins Bett zu kriegen. Und und die Jungen sagen, ja, okay, ich brauche wieder Geld, dann gehe ich jetzt mal mit dem alten Knacker da mit. Also das ist auch so sehr prostitutionsmäßig. Und natürlich ekelt sich der David so vor diesen Alten, weil er sich da selber auch schon wieder drin sieht. Ne? Da sagst du, ja, so würde ich dann auch werden. Wenn ich aber Hella heirate, dann werde ich ja nicht so.
Ihm muss da tatsächlich aber erst der Kopf gewaschen werden, damit er das sieht. Ne? Also dieser Jack, dieser reiche Gönner, der eben homosexuell ist und bei dem er immer wieder kokettiert, er könnte was mit ihm anfangen, um sein Geld zu bekommen, der sagt ihm irgendwann, naja, du guckst so verächtlich auf uns, aber wart mal ab, wenn du in 20 Jahren, wie dein Leben dann aussieht. Ja. Und David hat ja tatsächlich auch eine Szene, wo er dann so einem jüngeren Matrosen, glaube ich, begegnet oder über den Weg läuft und den anschaut. Und dieser Matrose schaut ihn überheblich an. Mhm. Und er merkt so, ah, okay, ich habe jetzt gerade den Blick wahrscheinlich gehabt, den Jack auf mich hat oder auf Giovanni. Mhm.
Ja.
Oh, das ist schon alles toll beobachtet. Also ich finde auch, je mehr ich irgendwie auch drüber nachdenke, denke ich auch, das ist so clever beobachtet und es ist so aus der Zeit heraus beobachtet. Also das, ich immer wieder habe ich eigentlich nur so das Buch so zugekloppt und dachte, unfassbar, dass das so aus der Sichtweise weiter von 1956 geschrieben worden. Also es ist ja 1956 das erste Mal erschienen und ich finde das so wahnsinnig aktuell. Also man könnte das ja heute immer noch genauso eigentlich lesen.
Ich glaube leider ja.
Das ist total krass.
Und da sieht man auch, was für eine Kraft ein Mensch haben kann, der einfach so ehrlich ist, sich so offen macht, seine eigenen Konflikte auch als Motor fürs Schreiben nimmt und dann noch über so eine tolle Sprache verfügt, weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, wie das so sprachlich gemacht ist und warum vielleicht die Szenen so plastisch wirken manchmal und so intensiv, weil ja gar nicht da irgendwie groß beschrieben wird, wie die Bar aussieht oder so. Ja, aber habt ihr, ich meine, du hast ja studiert in Leipzig, ne? sag doch mal, wie macht er das denn?
Ja, wie macht das, wenn man es wüsste, ne? Dann das auch machen.
Ja, manchmal. Je besser ein Buch ist, desto schwerer ist das zu sagen, ne?
Ich möchte beschreiben, was ich gerade sehe. Daniel Mellem blättert jetzt im Buch und sucht.
Ich versuche mich inspirieren zu lassen am Text, das könnte ich jetzt zu schreiben.
Da sind auch kleine Notizen am Rande ab.
Ja,
da
sind kleine Notizen und die mischen sich auch mit den Notizen von 2016 und von 2026.
Ach, schön.
Ja. Und manche Beobachtungen hatte ich damals schon, war ich überrascht, oh, das habe ich beobachtet. Bei anderen Sachen habe ich dann irgendwie nichts reingeschrieben. Ja, ich finde, dass die Dialoge sehr gut funktionieren in dem Text.
Finde ich auch.
Gerade du hast über die Charakterisierung gesprochen oder ihr habt ja über die Charakterisierung gesprochen dieser Figuren und die sind alle für sich tragisch und das kommt, finde ich, durch die Dialoge sehr stark raus. Ja, es hat so einen gewissen Pathos, aber ich finde, das funktioniert auch nicht anders in diesem Geständnisstil. Ja. Also es ist ja von Anfang an ein Geständnis und von Anfang an weiß man, dieser Erzähler hat Schuld auf sich geladen. Und ich glaube, diese Schuld könnte man nicht fühlen ohne das Pathos.
Ja, und das Pathos ist vielleicht auch doppelbödig. Es ist vielleicht echtes Gefühl, aber auch aufgesetztes Gefühl, weil dieser Ich-Erzähler eben zu seinen eigenen Gefühlen so ein zwiespältiges Verhältnis hat. Das ist jetzt zwar ganz anders, aber grob vergleichbar mit diesem Pathos von Nabokovs Humbert Humbert, der ja auch so ganz pathetisch einsteigt. Und man denkt, ja, da ist echte Leidenschaft, aber da ist auch eine totale Distanz zu sich und den Gefühlen, ne?
Aber ich würde, also bei Humbert Humbert, finde ich diesen Bericht immer noch verlogen.
Ja, der ist natürlich,
und,
der ist natürlich.
Und hier kann man dem natürlich auch immer noch unterstellen, der sei verlogen, aber ein Stück weit nehme ich ihm das schon ab.
Ja, ja, ich auch. Das stimmt, ne? Humbert Humbert hat, glaube ich, keine Reue, das merkt man. Und hier ist das echte Reue und Zerknirschung.
Das endet ja auch mit diesem Satz, er zerreißt diesen Brief und diese Fetzen kommen wieder zu ihm zurück.
Ja.
Dass er im Grunde weiß, ja, okay, stimmt, ich kann diese Schuld niemals loswerden. Ja. Und ein ehrlicheres Eingeständnis gibt's ja nicht.
Das stimmt. Und das soll ja laut dem Nachwort von der Salzmann ja auch so ein zentrales Thema bei Baldwin sein. Ne? Der Verlust der Unschuld, die Sehnsucht, wieder in diesen Zustand zurückzukommen. Und das ist dann halt nicht möglich als Mensch, wenn man einmal bestimmte Sachen erkannt hat über sich und andere. Ne?
Ich finde auch den Pathos aus also noch für einen anderen Aspekt wichtig, und zwar, dass das ein irgendwie total jugendlicher Text ist. Also so dieser
Der David ist Mitte 20 oder so,
der ist Mitte 20,
ne?
Ja, ja. Und ich finde, da geht aber auch sowas wie eine zweite Pubertät irgendwie durch, eben weil er immer mehr so diese Homosexualität zwar verstecken möchte, aber auch gleichzeitig mehr auslebt. Und das muss ja voller neuen Gefühlen auch irgendwie sein. Also das ist irgendwie ganz klar, dass da auch ein Pathos mitschwingen muss, sonst wäre das ein ganz unehrlicher Text. Das fand ich eigentlich gerade gut. Und ich fand diese ganze Paris-Atmosphäre, ich konnte mir das wahnsinnig gut vorstellen. Und das hatte Ich habe irgendwie auch das Ganze, also so auch alles so riechen können. Also so wie so eine
die Austern auf dem Fischmarkt morgens.
Aber auch so ein bisschen so diesen, also ich weiß nicht, ob das überhaupt vorkommt, aber ich hatte manchmal wie so den Geruch von verstaubtem Samt in der Nase.
Ah ja, okay.
Also so was leicht Verruchtes.
Für mich war das
Dunkles.
Ein sehr haptischer Text. Ja. Also ich musste sehr an so speckige Kneipentische denken.
Ja.
Wo man so mit den Händen rauffasst und dann macht es so ein Backgeräusch. Und so fühlt sich für mich Giovannis Zimmer an.
Ja, ja. Und, man ist beim Lesen auch eigentlich schon fast mitbesoffen. Ne? Da wird wahnsinnig viel gesoffen. Und morgens um 6, komm, noch ein Weißwein da in der Kneipe. Man denkt so, oh, mir wird schummrig. Ne? Genau, haptisch, alkoholisch, olfaktorisch, es wird viel geboten. Ne?
Es wird viel geboten.
Aber gar nicht so. Ich finde, es wird gar nicht so darin geschwelgt. Also es ist jetzt nicht so wie bei Arundhati Roy, der Gott der kleinen Dinge, ne, wo so diese Sinnenwelt so, da gerade das Eklige so richtig voll nach vorne geknallt wird. Sondern es ist irgendwie ja so elegant gemacht, aber es wirkt.
Und ich finde auch, wenn es ja irgendwie ein hoffnungslos trauriger Text ist, also ein Text des Scheiterns vielleicht auch sogar, mir hat das am Ende dann doch irgendwie ein Hoffnungsgefühl gegeben. Vielleicht hatte das auch was mit Hella zu tun, dass ich dachte, cool, dass Hella irgendwie dann doch irgendwie ihren Weg gehen möchte oder dass sie auf jeden Fall so eine Grenze setzt. Also ich hatte das Gefühl, dass so Hella sich nicht irgendwie verbiegen lassen möchte. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ja der Text dann einem ja doch irgendwie dann mitgibt, also ganz blöd gesagt irgendwie, ehrlich mit seinen eigenen Gefühlen mitzugehen. Und das fand ich, hat dann eher was Ermutigendes. Also ich fand den Text dann doch irgendwo ermutigend.
Ja, aber was wäre passiert, wenn David ehrlich mit seinen eigenen Gefühlen mitgegangen wäre?
Ich glaube schon, dass David dann einen Reifeprozess durchlaufen hat. Er brauchte sozusagen Hella, um den zu durchlaufen. Aber ich würde vermuten wollen, ohne es zu wissen natürlich, aber ich würde vermuten wollen, dass der jetzt so eine Beziehung mit Hella nicht mehr eingehen würde, weil er das so erlebt hat. Und weil es ja auch dann, er konnte Giovannis Zimmer ja auch in Spanien, nee, wo sind sie, in Südfrankreich, nicht entkommen.
Ja.
Sondern er fährt dann ja auch los und trifft einen Mann und Hella muss ihn dann aufsuchen und erfährt es darüber dann von seiner homosexuellen Liebe. Und ich glaube schon, also ich hatte auch deswegen diese, ich bin auch mit einem positiven Gefühl, ist schwer bei dem Text, aber mit so einem Gefühl rausgegangen, okay, ein Stück weit ist David sich näher gekommen, als er sich vor dieser ganzen Geschichte war.
Ja, aber das hat bei mir gerade ein düsteres Gefühl verstärkt, nämlich dieses sich selbst näher kommen und genauer wissen, wer man ist und dabei dann aber auch erkennen, dass das eine Art von Charakter ist, der kein Glück in dieser Welt finden wird, weil die Gesellschaft es nicht hergibt und weil der eigene Charakter es nicht hergibt, damit klarzukommen. Und das, also ich habe das als sehr niederschmetternd gelesen, so. Aber ist auch immer eine Tagesformsache.
Ja, das stimmt natürlich. Er hat eigentlich keine Chance.
Er hat sich entwickelt, er hat mehr über sich erkannt, das sehe ich genauso. Aber ich kann mir keine tolle Zukunft für ihn vorstellen.
Ja, seine Zukunft ist seine, ich verstehe, was du meinst, ja. Seine Zukunft ist natürlich Jacques, ne? Mhm.
Fürchterlich.
Und das kann man ihm auch nicht wünschen.
Nee.
Bestenfalls Jacques, wenn er genug Geld hat dafür, ne? So, also, ja, ich weiß es nicht. Meine Zukunft ist Jacques. Nein. ich wollte noch eine Sache sagen, bevor wir dann noch eine Lesestelle vielleicht hören, die du rausgesucht hast, Nefeli, ne? Ich habe im Nachwort, diesem wirklich großartigen Nachwort von der Salzmann gelesen, dass es in den 50ern, als das Buch erschienen ist, in den USA ein eigenes True-Crime-Genre gab, in dem Schwule als Opfer und Täter von Verbrechen thematisiert werden. Und dass das dann so so Art voyeuristische, moralistische Geschichten sind. Ja, so schlimme Dinge passieren natürlich den Perversen oder werden von denen verübt, weil die ja auch mit einem Bein in der Geisteskrankheit sind. Und dass der Baldwin dieses krasse Genre kannte, so es werden also irgendwelche wahren Fälle erzählt, Schwuler sticht Liebhaber ab. Und dass ihn das motiviert hat, selber so eine Art Moritat zu schreiben. Wir müssen ja jetzt nicht spoilern, aber man kann ja schon mal sagen, das ist auch ein Crime, eine Crime-Geschichte hier. Und das finde ich dann noch mal geiler, dass ein Buch, das so tolle Figuren hat, so eine spannende Sprache und gleichzeitig soziologisch sowas Welthaltiges, was bis heute wirkt, erzählt, auch noch obendrein ein zwielichtiges pseudoliterarisches Genre parodiert.
Ja.
Also auch das ist da noch drin.
Es gibt den Satz, es traf sich, dass Giovanni Ausländer war.
Ja.
Und ich fand das auch sehr bezeichnend.
Ja, das stimmt.
Ne,
das
muss auch wie auch immer so sein in diesen Geschichten vermutlich. Ja, Schwuler ist schon gut, aber am besten noch ein schwuler Italiener in der Bronx oder so. Also, ne, um auch wieder mal diese Klassenhierarchisierung, wie sie funktionieren, in ihren einzelnen Faktoren deutlich zu machen. Okay.
Und was ich auch spannend finde, ist, darüber will ich aber gar nicht zu viel erzählen, aber es lohnt sich auch ein bisschen noch weiter zu den Hintergründen des Romans zu recherchieren und auch, warum das Buch einem gewissen Lucien oder Lucien gewidmet ist. Also das ist auch irgendwie, auch was so die Perspektiven anbelangt, sehr, sehr spannend.
Ja. Mensch, Baldwin.
Ja.
Krasser Typ. Krasser
also
Guy.
Ich finde auch, dass das eine totale Bereicherung ist. Ich möchte noch mal die Hella vorlesen, weil, wie gesagt, ich fand, die Hella ist so eine gute Person. Wir waren den ganzen Tag durch die Stadt gelaufen. Und den ganzen Tag hatte Hella ein Thema beschäftigt, das ich aus ihrem Mund so ausführlich noch nie gehört hatte. Frauen. Sie behauptete, es sei schwer, eine zu sein. Ich verstehe nicht, was so schwer daran ist, eine Frau zu sein, zumindest solange sie einen Mann hat. Das ist es doch gerade, sagte sie. Ist dir noch nie in den Sinn gekommen, dass diese Notwendigkeit irgendwie demütigend ist? Ach bitte, sagte ich. Von den Frauen, die ich kenne, hat das noch keine gedemütigt. Naja, bestimmt hast du noch über keine unter diesem Aspekt nachgedacht. Ganz bestimmt nicht. Und sie hoffentlich auch nicht. Und du? Wo drückt dich der Schuh? Mich drückt kein Schuh. Sie summte tief in der Kehle eine kleine verspielte Mozart-Melodie. Mich drückt überhaupt keinen Schuh, aber es ist doch irgendwie, schwierig, dass man erst man selbst sein kann, wenn man sich irgendeinem unrasierten, unappetitlichen Fremden ausliefert. Ich bin mir nicht sicher, ob mir das gefällt, sagte ich. Seit wann bin ich unappetitlich? Oder ein Fremder? Mag sein, dass ich mich mal wieder rasieren sollte, aber da bist du schuld, ich konnte mich nicht von dir losreißen. Ich grinste und küsste sie. Tja, vielleicht bist du jetzt kein Fremder, aber du warst es mal und du wirst es auch bestimmt wieder sein, ganz oft. Na, so gesehen, du für mich auch. Sie strahlte mich rasch an. Tatsächlich? Dann sagte sie, aber was ich mit dem Frausein meine. Wenn wir jetzt heiraten würden und 50 Jahre verheiratet wären, könnte ich jeden einzelnen Augenblick davon eine Fremde sein, ohne dass du es merkst. Aber wenn ich ein Fremder wäre, würdest du das merken? Für eine Frau ist ein Mann, glaube ich, immer ein Fremder. Und es hat was Schreckliches, einem Fremden ausgeliefert zu sein. Aber Männer sind Frauen auch ausgeliefert. Hast du daran noch nie gedacht? Ach, sagte sie, Männer sind Frauen vielleicht ausgeliefert. Für sie eine ganz schöne Vorstellung, glaube ich. Das hätschelt den Frauenfeind in ihnen. Aber wenn ein Mann konkret einer Frau ausgeliefert ist, also dann ist er kein Mann mehr. Und die Lady sitzt dann noch gründlicher in der Falle. Du meinst, ich kann dir nicht ausgeliefert sein? Aber du mir? Ich lachte. Ich möchte sehen, wie du irgendwem ausgeliefert bist, Hella.
Mhm. Ja, cool. Ganz schön dicht. Kann man eine Hausarbeit drüber schreiben, über den Dialog.
Absolut. Und auch wieder auch so gut beobachtet.
Auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, deswegen hast du auch total recht, als du am Anfang gesagt hast, naja, das geht jetzt nicht nur hier um eine verhinderte homosexuelle Beziehung, ne, sondern es geht um ganz viele Themen, die da verhandelt werden. Rolle der Frau,
ja.
Verhältnis zwischen Amerika und Europa.
Ja, das ist ja auch stimmt. So eine Fantasie der Amerikaner, nach Paris zu reisen. Das ist ja
genau.
Die romantische Stadt der Liebe.
Genau, es wird auch am alten Kontinent gesprochen, glaube ich, jetzt in dem Text. Um sozioökonomische Verhältnisse geht's. Also ich finde, da ist, auch wenn das eine Novellenlänge hat, ist da ganz viel drin.
Absolut.
Ja, und vor allen Dingen, du hast ja auch gesagt, Nefeli, das wirkt so aktuell, ne? Wenn man jetzt so an dieses Trump-Amerika denkt oder auch an so einen Film wie Melania, wo ich den Trailer gesehen habe, der so eine offensive, faschistoide Ästhetik hat, weil alles ist so glatt und steril und eigentlich entkörperlicht und alles ist unter Kontrolle und alles ist sauber und nichts daran erinnert an Giovannis Zimmer, ne? Da denkt man, ja, Baldwin Bullseye, ne?
Ja,
du hast die Leute gelesen, du hast es erkannt, du hast sie wirklich gut beobachtet und diese Leute sind ganz schlimm verlogen und total aggressiv gegen andere, weil sie so aggressiv gegen sich selbst sein müssen, weil sie nicht anders denken können als nach unten treten, nach oben buckeln. Und das macht David ja auch. Und das tut einem so in der Seele weh, wie er dann so verächtlich über Leute, die er unter sich wähnt, spricht. Ich meine, mach's nicht, ne? So, ist fürchterlich. Aber gut, ich glaube, die Hörerinnen und Hörer haben gemerkt, das Buch ist nicht ganz schlecht.
Kleine Empfehlung, kann man lesen.
Man kann das mal so zwischendurch lesen. Und ich werde jetzt, lieber Daniel, auf jeden Fall mir noch was von Baldwin auf mein Tolino ziehen. Weil jetzt endlich meine Baldwin-Abstinenz ein Ende hat. Dank dir.
Ja, das
ist schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht mit euch.
Mir auch, auf jeden Fall. Wir können schon verraten, was wir das nächste Mal lesen.
Ja, genau. Nächstes Mal besprechen wir dann Marlene Haushofer. Und du hast?
Ich bringe von Thomas Gardi das neue Buch Liefern mit.
Okay, Liefern.
Ja.
Alles klar.
Dann liefern wir.
Ja. Ey, ihr zwei, geil abgeliefert. Tschüss, Nefeli, tschüss, Daniel. Bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Dirk Hertrampf. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.